musst halt immer 10 Jahre in die Zukunft denken. Ja, das braucht Zeit. Und ich habe immer in meinem Kopf immer 25-Jahrespläne bis 40-Jahrespläne. Und die ganz großen Pläne meines Lebens werde ich wahrscheinlich selber niemals erleben. Aber auf das arbeite ich hin. Und es ist immer sinnvoll, wirklich langfristig zu denken und nicht nur, okay, ich setze mich jetzt auseinander mit Diversity. Shit, 4 Jahre später ist immer noch nichts passiert. Ja, da kannst du nur an der Welt zerbrechen.
Geht so. Passt schon. Oder? Der Podcast zur Zukunft der Arbeit.
Wir könnten jammern.
Ja, tun wir aber nicht.
Uns interessiert etwas anderes. Wohin brechen wir gemeinsam miteinander auf?
Also hört rein, redet mit, gestalten wir gemeinsam die Zukunft der Arbeit. Wir, das sind Michael Mayer, Wirtschaftsprofessor und Karriereforscher an der Wirtschaftsuni Wien.
Und Karin Bauer, sie hat den kritischen Karrierejournalismus in Österreich erfunden und jahrelang geprägt.
Touchdown! Er war gar nicht leicht einzufangen. Heute ist Ali Malocci hier bei mir im Podcast-Studio, im Podcast zur Zukunft der Arbeit gelandet. Kaum einer steht so sichtbar für den Aufbruch in eine neue Arbeitswelt wie Ali Malocci. Er rockt seit vielen Jahren die Bühnen auf mehreren Kontinenten und er rockt die Vorstandsbüros. Ali, du bist viel unterwegs.
Ja, das wird meine Familie auch bestätigen.
Schön, dass du heute da bist. Viel unterwegs, das trifft auch auf meinen Co-Host Michael Mayer zu. Er ist gerade unterwegs auf Konferenzen in US und A. Deswegen, wir beide sind heute quasi alleine hier, nur wir zwei und der Rest der Welt. Ich beginne mal mit einem Zitat von deiner Homepage. Vom Flüchtlingskind und Schulabbrecher zum internationalen Unternehmer, sagt die Harvard Business Review. Die Financial Times sagt, Malocci bereitet die nächsten Generationen auf Jobs vor, die es noch nicht gibt. Es ist total schwer, lieber Ali, irgendwas kurz zu beschreiben, was du bist, sollte dich jemand noch nicht kennen. Auf deiner Homepage, finde ich, ist es perfekt zusammengefasst. Ich zitiere da auch nochmal weiter. Geboren in Persien und aufgewachsen in einem Flüchtlingsheim, führte ihn sein Weg vom Stotterer, vom Schulabbrecher mit über 40 Jobs ins Top-Management, in die Ebene internationaler Tech-Konzerne. Aus einer Kindheitsidee heraus gründete er Watchadoo, das Handbuch der Lebensgeschichten. Ali, du bezeichnest dich selbst als Brückenbauer zwischen den Welten. Zwischen welchen Welten?
Früher habe ich gesagt zwischen den Generationen, aber das war zu kurz gegriffen. Es ist eher zwischen Perspektiven. Wir haben heute eine Welt, wo der wahre Kampf, der Kampf ist zwischen Gedanken und zwischen Perspektiven auf dieser Welt. Es ist mittlerweile egal, ob du mit jungen Menschen sprichst, mit biologisch älteren Menschen sprichst, ob du mit Menschen sprichst, die im politischen Spektrum links stehen, rechts stehen, in der Mitte stehen. Wir haben das Riesenproblem, dass wir niemals gelernt haben, mit Perspektiven anderer Menschen umzugehen und diese Balance hinzubekommen, auf der einen Seite die Meinungen anderer zu akzeptieren und zeitgleich aber unseren Weg fortzusetzen. Und ich merke immer mehr, dass meine Aufgabe darin liegt, für diese Perspektivenverschiebung zu sorgen, dass die Leute einfach verstehen, wie das ist, in den Fußstapfen anderer zu gehen. Weil es war Tolstoi, der einmal gesagt hat, wer versteht, der verzeiht. Und wir haben halt eine Welt, die nicht verstanden hat, dass das Thema des Verzeihens die Grundlage dafür ist, eine neue Zukunft aufzubauen.
Wie würdest du unseren Zustand im Gesamten beschreiben? Lernen wir? Weigern wir uns zu lernen?
Wir sind gerade genau richtig im Plan. Also wenn du dir die Geschichte der Menschheit ansiehst, das größte Friedensprojekt der Welt, die EU, ist entstanden, nachdem wir einen massiven Krieg hatten. Wir wären niemals auf die Idee gekommen, in Europa zu sagen, lasst uns was überlegen, wo wir irgendwie uns dann nicht mehr angreifen. Ach, die EU wäre ein gutes Ding. Der Mensch lernt leider durch Schmerz, bis du eine Bewusstseinsebene hast, um dann von den großen Mustern der Welt zu lernen. Das heißt, der Mensch ist ein Wesen, der rennt mit dem Kopf durch die Wand, hat so eine Vorstellung, denkt sich, so muss es sein. Dann fällst du auf die Schnauze, dir wird da das Herz gebrochen, irgendwas geht schief. Und irgendwann realisierst du so nach ein paar Mal Hilfallen, okay, was ist das echte Muster, das im Hintergrund ist? Dann kreierst du aus dem Bewusstsein heraus, aus einer Freude heraus, aus einem klaren Blick. Und wir sind aber gesellschaftlich gesehen noch wie so ein kleines Kind, das gerade durch das Hinfallen gehen lernt. Wir haben durch Social Media gemerkt, dass wir nicht bereit sind dafür, Technologien auf uns Menschen loszulassen. Wir diskutieren jetzt erst über Social Media Verbote. Und jetzt kommt die KI um die Ecke, wo es um nichts weniger geht als den Kampf unseres Bewusstseins. Und als ehemaliger Computerwissenschaftler liebe ich diese Technologie. Aber ich sehe, dass die Menschen wie die Ratten dem großen Rattenfänger hinterherlaufen. Und das wird die neue Spaltung der Zukunft werden. Die einen, die verstehen, was Bewusstsein bedeutet, die anderen, die noch ein paar Mal gegen die Wand laufen müssen. Und wir sind lernende Wesen. Und das, was gerade global passiert, ist nicht schön. Aber ich mache mir zum Beispiel um die Zukunft meiner Kinder, die 2 und 7 Jahre alt sind, null Sorgen. Also die volljährig sind, werden wir eine ganz andere Welt haben. Und auf die freue ich mich jetzt schon. Nur wir müssen halt die nächsten Jahre aushalten.
Beschreib mir die Welt, die du dir da vorstellst für deine Mädchen.
Es wird eine Welt werden, wo wir bis dahin gezwungen sein werden, jeden Tag uns die Frage zu stellen, was will ich heute kreieren? Was will ich heute schaffen? Welche Ressourcen habe ich und wer sind die Menschen, mit denen ich das tue? Wir werden einen kompletten Wegfall aller Hierarchiesysteme sehen. Wir sehen schon, dass jetzt Systeme, die versucht haben, für Stabilität zu sorgen, sei es das Finanzsystem, das Gesundheitssystem, Bildungssystem, you name it, die können ihre Versprechen nicht mehr halten. Die machen immer wieder Vorgaben und sagen, so schaut's aus und dann ein paar Jahre später verändert sich wieder alles. Und in so einer Welt werden die Menschen, die sagen, hey, diese geborgte Sicherheit, die war wirklich nur geborgt und ich kann viel mehr, als ich glaube. Diese Menschen werden wirklich plötzlich in ihre Potenziale kommen. Wir werden eine Welt haben, wo, ich weiß noch, früher in der Konzernwelt hieß es immer, wir brauchen Intrapreneure, den Unternehmer im Unternehmen. Das hat fast nie funktioniert, weil der Rahmen nicht da war. Aber eine Welt, in der diese Sicherheiten aktuell komplett wegbrechen werden, wird man die Sicherheit in sich selbst finden. Und meine Töchter werden eine Welt haben, wo sie ganz genau wissen, was sie können, wer sie sind. Sie werden unfassbar gut mit den Technologien umgehen können. Und sie werden bis dahin aber eine Welt erlebt haben, wo Dinge passiert sind, wo man sagt, nie wieder. Aber sie werden auch verstanden haben, wie Kollaboration funktioniert. Und sie werden natürlich auf einer Ebene der Emotionsregulierung ganz andere Werkzeuge kennengelernt haben, um ganz klar bei sich zu bleiben. Ich bringe das meinen Kindern jetzt schon bei, meine 7-Jährige und ich, wir meditieren regelmäßig, auch spielerisch, aber sie sagt manchmal nach einem stressigen Tag, Papa, heute möchte ich 5 Minuten meditieren, schau bitte auf die Uhr. Und wenn du so ein Kind entwickelst und es dann ein erwachsener Mensch, wird diese Person ganz anders mit den Dingen umgehen. Zeitgleich muss man aber auch sagen, es wird eine Welt sein, wo wahrscheinlich die Ressourcen ein ganz großes Thema global werden. Also wir können uns ja noch gar nicht vorstellen, was es heißt, im Mangel zu leben in Europa. Du gehst heute in den Supermarkt rein und sogar während einer Pandemie ist das einzige Problem, ja, das Klopapier ist aus.
Ja, und Trinkwasser rinnt durch unsere Toiletten.
Trinkwasser,
ne?
Genauso. Also, ja. Also du hast KI und du weißt, dass Technologien so viel Wasser verbrauchen, nämlich Trinkwasser teilweise dann auch. Und das wird ein neues Match werden. Aber da werden wir auch Lösungen finden. Aber meine Kinder werden eine viel bewusstere Zukunft haben, wo vielmehr die Frage ist, um was geht's wirklich? Und wir haben ja aktuell sehr viele Bullshit-Jobs. Wir haben ja Jobs, wo die Leute in die Arbeit gehen und sagst, wem bringt deine Arbeit was? Und die können dir nichts erklären, wo das Sinnvolle von diesem Beruf ist. Und die wird es halt nicht mehr geben.
Naja, so geht es vielen Menschen ja auch, dass sie ihren Sinn nicht erkennen und sich fragen, wozu sie überhaupt was machen. Ne?
Ja, aber bis jetzt kannst du trotzdem so weiterleben. Die letzte Gallup-Studie hat ja gezeigt, dass 91% der angestellten Österreicher machen Dienst nach Vorschrift. Also nur 9%, sagen sie, sind mit Hand, Herz und Hirn dabei.
Das wird immer schlimmer, ja?
Ja, der Studie davor waren es noch 10%. Genau. Jetzt sind es 9%. Und Österreich ist in Europa am letzten Platz, wenn es um das Thema geht, wie wechselbereit bist du? Nur 20% sind es. Das heißt, 91% der Belegschaft sagen, ich habe keinen Bock. Und von denen sagen 80%, ich sitze das aus. Und dann haben wir eine Politik, die sagt, wir müssen mehr arbeiten. Und ich sage, wenn du eine Batterie hast, die zu 9% voll ist, sagst du auch nicht, ich brauche mehr von diesen leeren Batterien. Du versuchst, die Batterie aufzufüllen wie ein Akku. Und dieses Auffüllen ist das Thema Engagement. Und Engagement ist die Sinnsuche. Und auf das steuern wir gerade zu. Und Menschen haben Sinnkrisen aktuell, weil die alten Sicherheitsmodelle wegfallen. Und eine Sinnkrise ist immer eine Wahrnehmungskrise. Und Wahrnehmungskrisen haben immer zu tun mit Enttäuschungen. Und die Enttäuschung ist immer das Ende unserer Täuschung. Und wir gehen halt gerade durch eine riesige Enttäuschung durch, viele Menschen. Aber danach ist Klarheit da.
Mhm. Du sprichst Enttäuschung mit Bindestrich dazwischen aus. Enttäuschung, gell?
Ich habe vor 10 Jahren von einem Mentor gelernt, achte auf Worte, weil sie haben schon alle einen Grund.
Mhm. Unternehmen oder Personalverantwortliche haben ja viele Jahre lang versucht, mit dem Purpose Movement Sinn zu geben. Da war man ja versucht zu fragen, wie meint ihr denn das dekaweise, kiloweise, tonnenweise? Kann der überhaupt von außen kommen?
Kurzfristig, ja. Das ist so wie Motivation, wenn du jemanden stehst und immer was tolle Worte sagst. Und dann denkt man allen Ernstes, das funktioniert. Das sind dann die Führungskräfte, die sagen, aber ich habe es doch dem Team gesagt. Nein, es kann niemals von außen kommen. Also das Wort Motivation, da geht es um das Motiv, das du in dir hast. Und ich habe Menschen in meinem Leben erlebt, die haben wirklich ein hartes Leben gehabt, aber waren sehr klar in ihrem Leben, weil sie im innersten Narrativ eine Art Motiv abgeleitet haben, warum das Ganze jetzt vielleicht Sinn macht. Wir Menschen brauchen irgendeine Art Glaube manchmal, um diesem Leben eine Art Bedeutung zu geben. Der eine sagt dann, im Buddhismus ist es so und so, der andere sagt, im Christentum ist es so und so, der eine sagt, ich glaube an gar nichts, was auch wiederum ein Glaube ist. Ja. Und diese Purpose-Movements, ich sag mal so, es gibt Organisationen, wo du einfach weißt, das ist eingepreist in die Organisation. Und die Leute würden dort quasi merken, wenn sie verarscht werden. Da gab es Unternehmen, die dir irgendwas von Purpose erzählen und du merkst, also wenn du halbwegs ein Gefühl hast, dann merkst du einfach, das ist so ein Aufsprung auf einen Trend. Und der Großteil der Organisationen hat das als Trend-Movement gesehen und hat sich niemals mit der Arbeit von Frankl oder anderen Menschen auseinandergesetzt, wo immer rauskommt, wenn im Außen alle Sicherheit brechen, dann haben Menschen eine Sinnkrise. Und wenn ein Kind geboren wird, ist die erste Frage, die Kinder stellen, wenn sie sprechen können, warum? Es ist die Sinnfrage. Mhm. Das Gehirn will Kontext. Und die meisten Organisationen, muss ich ganz ehrlich sagen, auch die meisten Leute im Personal, haben das nie verstanden, außer die dann alle irgendwann eine Coaching-Ausbildung gemacht haben. Dann haben sie es plötzlich geschnallt. Und bei den Unternehmen war das zeitweise eine Katastrophe. Das ist so wie die Achtsamkeitsbewegung. Die Achtsamkeitsbewegung gibt es seit, weiß nicht wie vielen Dekaden, und plötzlich war es ein Trend und du siehst, wie die neuesten Yoga-Hosen verkauft werden in Verbindung mit Achtsamkeitstrend. Und denkst du, okay, jetzt ist ein Business. Ja. Und da muss man, glaube ich, wie soll ich sagen, perfekt geht's eh nicht. Aber man muss immer wissen, welches Spiel wird gespielt. Und ich kaufe dann mir auch eine Sporthose mit zum Achtsamkeitsanstrich. Aber zumindest weiß ich, dass die mich verarschen. Ich finde die Hose halt gut. Und ich glaube, dass die Menschen noch immer bewusster werden. Und die Unternehmen auch realisieren, dass der Purpose, den sie oft dargestellt haben, einfach nicht real war. Und die zerbrechen natürlich, muss man ganz ehrlich sagen.
Das ist eine gute Nachricht, diese Perspektive. Wie kommt denn bei dir an, wenn derzeit auf Unternehmenssites oder in Broschüren steht, jetzt steht wirklich der Mensch im Mittelpunkt?
Ja, es gibt eine Berufung, einen Job, wo es auch immer hieß, der Mensch ist im Mittelpunkt. Das waren die Scharfschützen damals im Krieg. Wenn ein Scharfschütze steht und ein Mensch im Visier hat, sagt er auch, der Mensch ist im Mittelpunkt. Die Frage ist, was ist die Intention dahinter? Der Mensch ist im Mittelpunkt, ja, dann kann ich den halt irgendwie ausquetschen. Das hatten wir früher auch und das ist jetzt gar nicht nur jetzt irgendwie polemisch oder komisch gemeint. Der Mensch war immer im Mittelpunkt, aber die Realität ist, wenn du es extra aussprechen musst, dann stimmt's nicht. Das sind so wie die Paare, die jeden Tag posten auf Social Media, wie gut es ihnen geht.
Sie sind, gell?
Dann weißt du, oh, das ist aber alles daneben. Der Mensch ist dann im Mittelpunkt, wenn wir beginnen, um die Menschheit zu kämpfen. Wenn wir sehen, dass zeitgleich die größten Plattformen der Welt, wo wir unsere Zeit verbringen, sprich Meta zum Beispiel, Kamerasysteme installiert und Videos davon macht, wie die Mitarbeiter auf dem Keyboard herumtasten, wie sie am Computer mit der Maus herumfahren und sogar dort die eigene Belegschaft sagt, wir machen das nicht und eine Protestaktion macht, weil sie wissen, sie werden jetzt gerade nur aufgenommen, damit dann die KI sie ersetzt. Und der Mark Zuckerberg stellt sich und sagt, nein, wir wollen, dass ihr noch besser seid, dass ihr zu den Besten gehört. Dann beginnt es zu brechen, dass die Leute sagen, das glaube ich euch nicht mehr. Und der Mensch steht im Mittelpunkt, ist halt, kommt halt immer gut an. Die Realität ist allerdings, dass die Menschen mittlerweile wirklich durch KI und was in der breiten Masse ankommt, die Muster ja erkennen und einfach merken, schaufle ich mir da gerade mein eigenes Grab, weil das kann passieren, oder geht es wirklich darum, dass wir noch besser werden. Und das Schöne, was ich schon sehe, ist, ich sehe sehr viele Unternehmen, die eben jetzt plötzlich reden über das Thema Bewusstsein, über Achtsamkeit und zeitgleich die Leute auf Technologien vorbereiten. Mhm. Das machen die parallel gemeinsam, wo sie wirklich die Leute wirklich versuchen, dabei hinzubegleiten, in AI zu denken, aber auch in Menschsein. Ich habe Organisationen erlebt, die ganz viele Formate erschaffen, wo man sich austauscht, wo man miteinander in Berührung geht. Ich arbeite jetzt gerade an einem größeren Leadership-Konzept für eine sehr, sehr große Bank, wo ich vor 10 Jahren definitiv über das Thema nicht hätte sprechen können. Und heute reden wir über Bewusstseinsverschiebungen, darüber Leadership-Persönlichkeiten zu werden, die aus dem Bewusstsein führen. Und du sitzt einfach in so einem Gremium und du redest ganz normal drüber.
Also und die schauen dich nicht komisch an?
Nein. Die haben mich eingeladen, sowas für sie zu entwickeln. Das ist das Verrückte. Du sitzt drinnen und du redest natürlich über ein KI-Dashboard, wo du das Ganze mittrackst für die Führungsebenen. Mhm. Aber zeitgleich wollen die, dass du Live-Formate hast, wo du Bewusstseinsthemen machst, wo es darum geht, setzen wir uns zusammen um ein Lagerfeuer und reden wir mal wieder. Mhm. Gehen wir in Schwingung gemeinsam. So ein Wording hätten die vor 10 Jahren nicht in den Mund genommen.
Nein, keinesfalls.
Never.
Du sprichst von Österreich.
Ich spreche von einem österreichischen Unternehmen, das aber auch international tätig ist. Ja.
Okay.
Aber Herz in Österreich, ja.
Schon wieder eine gute Nachricht.
Die Welt ist so viel besser als das, was wir jeden Tag im Boulevard sehen. Die Welt ist wirklich geil. Also die Leute sagen, wie bleibst du so positiv? Und ich sage, ich gehe halt an Orte, wo die Leute was tun und du hast KMUs in Lilienfeld. Die machen dort Körperbewusstseinstrainings für ihre Installateure. Du gehst zu großen Banken, du gehst zu so vielen Organisationen, und siehst halt im Hintergrund, was alles passiert. Und du musst halt immer 10 Jahre in die Zukunft denken. Mhm. Ich finde, dass die Leute viel zu ungeduldig sind. Entwicklungen dauern Zeit. Ja, das braucht Zeit. Und ich habe immer in meinem Kopf immer 25 Jahrespläne bis 40 Jahrespläne. Und die ganz großen Pläne meines Lebens werde ich wahrscheinlich selber niemals erleben. Mhm. Aber auf das arbeite ich hin. Und es ist immer sinnvoll, wirklich langfristig zu denken und nicht nur, okay, ich setze mich jetzt auseinander mit Diversity. Shit, 4 Jahre später ist immer noch nichts passiert. Ja. Da kannst du nur an der Welt zerbrechen und wenn du langperspektivisch aber denkst, dann wird alles gut.
Das ist auch ein Imperativ gegen die Verzweckung von allem, oder? Gegen die Instant-Verzweckung.
Ja klar, wir haben eine Welt erschaffen, was zwar cool ist, dass wenn du Hunger hast, du Essen bestellst und es gleich da ist, ist cool, aber so funktioniert das Leben nicht. So funktioniert Beziehung nicht. immer wenn die Leute mir großartig erklären, ja, jetzt habe ich die Karriere gemacht und habe das und jetzt bin ich bereit für eine Beziehung. Und ich denke mal, huf, viel Spaß später bei der Erkenntnis, dass das Leben sich nicht dran hält. Die wichtigsten Dinge im Leben kannst du nicht übers Knie brechen. Das ist der Sinn deines Lebens, der findet dich. Aber wenn du dafür bereit bist, das ist die Liebe. Du kannst nicht sagen, heute gehe ich in den Club und heute bin ich dafür bereit und das passt. Sondern du musst in deine Kraft kommen, du bist du selbst und zack, plötzlich steht jemand vor dir. Und diese Verzweckung ist, wir machen viele Dinge, die als Lebendiges gedacht waren, zu einem Objekt unserer Erwartung. Und Objekte sind nicht lebendig.
Du hast das Wort Karriere verwendet. Kannst du mit dem Begriff was anfangen? Das überrascht mich.
Naja, Karriere, wenn du es im Lateinischen anschaust, hat ja zwei große Wege. Das eine ist die Lebensplanung, das andere ist das Wettrennen. Wir haben uns halt für das Wettrennen entschieden. Und wenn du dir anschaust, vor der Industrialisierung waren 70-80% der ÖsterreicherInnen zum Beispiel Bauern. Die waren es gewohnt, dass sie gemeinsam generationenübergreifend irgendwie am Feld stehen, eine Art Tageswerk vollbringen, waren mit Unsicherheit konfrontiert und haben das irgendwie gemeinsam geschupft. Und die einen haben noch die Kinder hinten drauf hängen gehabt. Das war nicht schön.
Das waren meistens die Frauen.
Es waren meistens die Frauen, ja. Und es war, ich sage jetzt nicht, dass es eine schöne Zeit war, aber die Leute waren es gewohnt, mit den Ressourcen und der Komplexität umzugehen. Dann kam Industrialisierung, Anstellung, dann der Vorgesetzte, dann hat man gecheckt, der Vorgesetzte soll auch Dinge steuern, hat man den Manager erfunden, kommt aus dem Wort der Manege. Mhm, ja. Und dann hast du diese Welt und du musst das natürlich Leute dazu bringen, diese Wege zu gehen und hast gesagt, du kannst Karriere machen, du kommst ganz oben an die Spitze, du kriegst ein Eckbüro und plötzlich hast du so einen einsamen Mann da oben, den ganzen Tag arbeitet und der wird sogar dafür befördert, dass er der alte weiße Mann wird. Also der lebt sein Leben und dann sagt man, super, nächste Ebene, größeres Auto, noch mehr Boni.
Belohnung.
Ja, noch mehr Belohnung. Und diese Welt funktioniert aber nur, solange du dieses Versprechen halten kannst von Karriere und dass die Wirtschaft so stabil bleibt. Und wenn das bricht.
Was es gerade tut. Ne?
Genau. Merken die Leute, okay, ich laufe hier, aber was mache ich hier? Und bei Corona hast du ja viele Leute gehabt, die wirklich zu Hause gesessen sind, plötzlich weg von diesem Theaterspielen. Und dann sitzen sie zu Hause und dann kam zum ersten Mal so die Frage, wer bin ich ohne meinen Beruf? Ich habe damals im Interview gesagt, diese Frage jetzt wird, wenn KI kommt, uns um die Ohren fliegen. Mhm. Das habe ich damals in einem Interview gesagt in Deutschland. Da habe ich gesagt, das ist jetzt gerade ein Test für uns alle. Testet sie mal, was wäre, wenn? Und das Thema der Karriere, ich sage mal so, ich halte viel mehr vom Begriff eines Berufes, weil Beruf kommt von der Berufung. Mhm. Und wir reden oft von einem Job. Und das Job kommt aus der IT-Welt. Du hast früher den großen Computern, die gefüttert worden sind mit diesen Lochkarten, hast du einen Job gegeben. Das war diese Lochkarte. Und du hast die beschreiben müssen. Das war die Jobbeschreibung, ein Jobdescription. Das kommt aus der IT. Die haben wir dann einfach in die Arbeitswelt übertragen. Das heißt, wir haben uns mechanisiert. Aber der Beruf, der kommt aus deinem Innersten, aus deinem inneren Ruf. Mhm. Und von dem halte ich viel mehr.
Und gibt es den für alle Menschen, diesen inneren Ruf?
Ja, klar.
Ich frage das im Zusammenhang mit meinen Erlebnissen. So viele Menschen, die nicht mehr ganz jungen Generationen angehören, stellen die Frage, warum sind die Jungen so?
Ja, klar.
Was antwortest du denen?
Ich sage, der Sokrates das auch schon gesagt hat. Und ich sage denen, welche Lieder habt ihr gehört dazu in eurer Jugend? Ja, Beatles waren ursuper, sage ich ja. Die Eltern haben damals über Beatles gesagt, das ist Teufelsmusik. Über Elvis Presley hat man gesagt, das ist Teufelsmusik. Wenn wir uns das jetzt anschauen, das sind die guten alten Zeiten und Oldies. Jede Jugend hat die Bürde, dass sie sich das anhören muss. Jede ältere Generation hat auch das Privileg, dass sie das sagen darf. Ja, das ist einfach so der Kreislauf der Dinge. Aber ich war letztens mit meinen Kindern im Park vor ein paar Tagen. Meine 7-Jährige hat so einen Roller und dann rollt sie neben mich her und sagt plötzlich, weißt du Papa, jetzt gerade denke ich mir, warum bin ich eigentlich hier? Wer bin ich eigentlich? Und das hat sie mich letzte Woche schon auch mal gefragt. Ich habe nun zu ihr gesagt, mein Schatz, da war so eine Wiese, sag schon mal die Blumen an. Warum sind die Blumen da? Und haben nur philosophiert. Und dann sind wir draufgekommen, ja, die Blume ist schon da, dass auch die Biene kommt, wegen der Bestäubung und so Sachen. Aber manchmal ist die Blume auch einfach da in der Sonne und macht nichts. Und sie ist einfach schön. Dann sagt mein Schatz, ist das vielleicht bei uns Menschen auch so? Und dann sagt sie, aber welche Aufgabe habe ich? Sag ich, du, ganz ehrlich, das findest du irgendwann schon heraus. Und ich habe in meinem Leben tausende Menschen begleitet, die mir gesagt haben, dass es keinen inneren Ruf gibt. Und dann schaust du die Muster des Lebens an, schaust du die Brüche des Lebens an, zoomst zurück, verbindest sie mit ihrer Kindheit und Jugend, sprichst mit Menschen, die sie seit ihrer Kindheit kennen, wo wirklich ihre Energie drin war. Und plötzlich baust du die Muster mit ihnen und hilfst das nur zu sehen. Das kommt aus innen. Und plötzlich sitzen da und schnallen, okay, das ist meine Aufgabe. Mhm. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wenn wir Menschen begleiten, egal ob als Führungskräfte oder als Eltern oder als Onkel, Tante, wie auch immer, wir immer den Raum lassen für die Selbstinterpretation des Lebens und die Menschen dahin schulen, die Muster oft zu erleben oder zu erkennen, was alles kommt.
Weil du gerade Sokrates erwähnt hast, fällt mir gleich die Hebammentechnik ein.
Erzähl, was ist das?
Ja, zur Erkenntnis. Also du sagst nicht, was der Mensch zu tun hat, sondern du gebierst, hilfst ihm es zu gebären.
Ja, genau.
Sozusagen, so verstehe ich auch, wir kennen einander ja schon länger, deine Arbeit. Aber ich vermute oder ich unterstelle es mal, du bist auch einer, der gerne rüttelt.
Nur. Ich bin die Brechstange. Ja. Also ich bin, also andersrum, ich bin das, was die Leute gerade brauchen. Bei manchen Leuten ist es Fragen stellen.
Ja.
Und bei anderen ist es innerhalb von wenigen Minuten ins Nervensystem eindringen. Also wenn ich mit Härtefällen zu tun habe, wie in einem Gefängnis letztens, da habe ich mit 20 Häftlingen zu tun gehabt, die ja im Schnitt noch 10 Jahre vor sich haben. Da haben alles gehabt von Mord bis Versicherungsbetrug. Und die hatten jeden Tag Schlägereien mit Wärtern. Und die Psychologen kamen nicht durch und dann hat mich das Ministerium gefragt, ob ich das mache. Und dann musst du innerhalb von 10 Minuten ins Nervensystem rein und dann musst du aber mit Wut arbeiten und Ärger und da wird geschrien. Ja. Und am Ende, was wirklich so, dass Tränen geflossen sind und die Häftlinge den Wärtern am Ende applaudiert haben mit den Worten, danke, dass ihr so viele Überstunden für uns macht. Und dann auch gesagt haben, danke, dass ihr das jetzt organisiert habt, weil zu uns kommt ja keiner. Aber da musst du mit der Brechstange rein. Also da ist da nichts mit Schönreden und ah und Sinn und da nichts da. Da musst du reingehen in das, was abgespeichert ist. Ich habe in meinem Leben gelernt, jede Person braucht was anderes. Und der größte Trick in der Kommunikation, um dich sofort mit einer Person zu verbinden, ist, dass die Emotion, die gerade in der Person ist und das Narrativ, das gerade im Kopf ist, die zwei musst du innerhalb der ersten 120 Sekunden ansprechen.
Und wie machst du das? Wie erkennst du das?
Du kennst mich ja länger schon. Ich arbeite mit Kindern. Ich arbeite mit auf den Vorstandsebenen, bei denen, die man angeblich nicht knacken kann. Ich arbeite im Gefängnis. Es ist unfassbar akribische Vorbereitung. Es sind zwei Dinge. Das eine ist eine sehr große akribische Vorbereitung. Also wenn ich irgendwo hinkomme, weiß ich genau vorher, wer sitzt drin, was sind die Narrative, was sind die Ängste, was ist die letzten 1 bis 5 Jahre schiefgegangen, was hat gut funktioniert. Und dann führe ich ganz viele 360-Grad-Gespräche, wo ich die Glaubensmodelle irgendwann dann sehe und sehe, okay, das ist das echte Glaubensmodell der Organisation, so war es, das kam. Wenn du das kennst, dann kannst du dir schon mal überlegen, wo schaffst du den Einstieg, um dieses Narrativ aufzunehmen und den Shift hinzubekommen. Ja, das ist das eine. Das zweite ist, immer wenn ich vor Ort mit Menschen arbeite, schaue ich, dass ich mindestens eine Stunde davor da bin und führe Gespräche mit Leuten, aber nicht um den Inhalt abzuchecken, weil den weiß ich schon, um zu spüren, was wirklich los ist. Und dann kommst du hin und merkst, wow, okay, das haben die mir zwar erzählt, aber jetzt vor Ort ist was ganz anderes im Raum. Und du spürst plötzlich zum Beispiel diese Kränkung im Raum. Widerwille da. Oh nein, heute ist eher Humor. Die sind irgendwie lustig drauf. Und im Gefängnis war es genauso. Da war ich 3 Stunden vorher dort, habe mit den Wärtern gesprochen, habe gemerkt, dass das wahre Problem ist die Kränkung der Wärter. Und musste dann alles um das Ding herum bauen. Aber es hat viel zu tun mit akribischer Vorbereitung und dann vor Ort sein und wirklich spüren und fühlen. Also alles, was ich lerne und forsche, ist im Bereich Lernentwicklung, Gehirnforschung, Verhaltensforschung, aus der Quantenforschung zum Beispiel, ja, wie Entscheidungsbäume getroffen werden in dieser Welt. Und wenn du das alles kombinierst, und ich arbeite mit Top-Psychologen und das Ganze, und wenn du das alles kombinierst, dann glaube ich, kannst du diesen Job dann machen, den ich mache. Aber es ist wirklich viel Arbeit. Also ich sitze Tag und Nacht und sei es Bücher, sei es in Labors mit Menschen arbeiten, sei es mit mir Forschungsergebnisse anschauen, selber vor Ort sein, mit den Wissenschaftlern arbeiten, halt immer Praxis. Ich bin jede Woche, also ich habe irgendwann zu meiner Frau gesagt, weißt du, ich bin der Typ, der jeden Tag eine Sache macht, die er davor noch nie in seinem Leben gemacht hat. Und ich will der Typ sein, der geholt wird zu den Extremsituationen. Im Negativen wie im Positiven. Und auf das arbeite ich halt hin, ja.
Das tue ich halt alles. Passiert ja auch schon.
Du, ich habe dir das heute erzählt, du bist die erste Person, die es weiß. Der österreichische Fußballteamchef Ralf Ragnick hat mich gefragt, ob ich die Spieler des ÖFB und den gesamten Betreuerstab auf die WM vorbereite. Und ich habe vor 2 Jahren noch zu jemandem gesagt, ich möchte eines Tages in der obersten Stufe mit dem obersten Trainer arbeiten, mit den besten Spielern des Landes, sie mental vorbereiten. Das war gestern. Ich war gestern fast 10 Stunden lang beim ÖFB und bin heute früh aufgewacht, war körperlich fertig. Okay. Meine Frau schaut mich an und sagt, wie geht's dir? Ich sagte, ich weiß es noch nicht. Und im Auto, auf dem Weg jetzt zu dir, ich meinen besten Kumpel angerufen, der Fußballfan ist, der kam gestern mit als quasi Begleitung und ich habe nicht gewusst, ob ich weinen soll oder lachen soll. Und er sagt zu mir, Ali, dafür bist du geboren worden. Ich habe zu ihm gesagt, weißt du was? Ich glaube, ich bin zum ersten Mal stolz auf mich. Ja, ich habe das noch, ich hab in meinem Leben wahrscheinlich keine 10 Mal gesagt, dass ich stolz auf mich bin.
Schön.
Aber heute war ich's.
Schön.
Ja.
Ali, ich weiß gar nicht, ob ich es in der Vorstellung gesagt habe. Ich glaube nicht. Du bist ja mehrfacher Bestseller-Autor. Jetzt ist gerade dein 5. Buch am Markt, im Markt. Das trägt den Untertitel, wie du wirst, was morgen zählt. Ein großes, dickes Versprechen.
Ja.
What?
Es wird Dinge in dieser Welt geben, wo du für dich irgendwann herausfinden wirst, shit, ich hätte mich eigentlich auf das vorbereiten sollen. Das ist mir wichtig. Und was morgen zählt, viele glauben oft, ich sage oft, viele werfen mir vor, der Untertitel ist in die Richtung, wie du wirst, was morgen die Wirtschaft braucht. Nein, das habe ich nicht hingeschrieben, was morgen zählt. Was morgen zählt, ist, dass du selbst sein musst. Was die Zukunft braucht, ist, du kannst es dir nicht mehr leisten, dich sehr weit zu entfremden von deinem Kern. Wir werden in der Zukunft ein hohes Level an Energie benötigen. Und der höchste Level an Energie, den hast du dann, wenn du mit dir selber synchron bist. Wenn dein Außenbild, deine Außenwelt mit der inneren Welt verschmolzen ist. Und wenn du verstehst, dass du wie ein Surfer nicht jede Welle lernen kannst, die kommt, aber du lernst so gut surfen, dass wurscht, welche Welle kommt, du wirst das schon irgendwie hinkriegen. Und wenn es nur ist, ich bleibe auf dem Brett liegen und die nehme ich lieber nicht. Mhm. Und wenn du diese Dinge mal verstanden hast, mit dem Hintergrund, was gerade in der Welt passiert und welche Zyklen wir durchlaufen, dann kannst du dich vorbereiten auf diese Welt. Und ich habe das Buch damals geschrieben und das Unglaubliche ist, teilweise einige der besten Leute, zu denen ich aufblicke, melden sich bei mir und sagen, heißt, das Buch ist Wahnsinn. Und ich bin nur zum ÖFB gekommen, weil der Trainer, der Ralf Ragnick, der Bayern München einen Korb gegeben hat, um beim ÖFB zu bleiben, hat im Flieger zurück aus seinem Urlaub das Buch gelesen, landet in Wien und sagt, ich brauche das für meinen ganzen Trainerstab und du kommst auch noch zu uns und zu meinen Spielern. Und als ich das Buch damals geschrieben habe, habe ich zu meiner Frau gesagt, das wird das wichtigste Buch meines Lebens werden, weil ich gehe in Schulen, ich bin an Unis, ich habe an der WU Executive Academy genauso unterrichtet, ich habe in Cambridge unterrichtet. Und du kommst da raus und denkst dir, alles coole Geschichten, aber das, was wir in der Zukunft brauchen, das kann doch nicht sein, dass wir irgendwann mit der Schule und der Uni aufgehört haben, uns weiterzuentwickeln als Menschen und nur mehr in Silos denken. Und das Buch war der Versuch, einmal so eine Art Update zu geben. Es war wirklich nur der Versuch, ein Update zu geben. Und es war bewusst zugeschrieben, keine 300 Seiten, sondern du musst das im Zug zwischen quasi Wien und München einmal lesen können. Das war so der Plan. Und so ist es dann entstanden. Ja.
Gerald Hüther, der Hirnforscher, hat vor gut 10 Jahren mal gesagt, auch im Ö1 Mittagsjournal, dieses Interview dann zu hören, ich treibe Wissenschaft für eine liebevollere Welt. Mhm. Ich weiß noch sehr gut, ich stand in meiner Küche des Morgens und dachte, wow, was für ein toller Typ, dass der das ausspricht. Also, und es sind alle über ihn hergefallen.
Ja, natürlich.
Wie verrückt er denn wäre, wie war vollkommen crazy Gaga. Also genau. Den
aber mittlerweile ist er ein bisschen bekannter denn je.
Genau.
Ja.
Wie weit sind wir denn, um diese Perspektiven tatsächlich auch besprechbar zu machen, um sie zu benennen, ein liebevolles Agieren, ein liebevolles Anliegen?
Als ich bei Watcher2 aufgehört habe, wurde Gerald mein Mentor. Okay. Das war 2017 sind wir mein Mentor geworden. Ja, wir kennen uns gut. Und ich habe dann ihm geholfen, die Akademie für Potenzialentfaltung in Österreich aufzubauen damals. Und war dann oft auch bei ihm zu Hause. Und wir haben beide irgendwann festgestellt, das hat er auch immer gesagt, wir haben es jetzt lange genug mit der Angst versucht in der Welt. Und irgendwie hat es uns nicht glücklich gemacht. Und er sagt immer so schön, dann sollten wir es mal vielleicht mit Liebe versuchen. Und das war so lustig. Ich hatte letztens eine AI-Tech-Conference, die ich eröffnet habe. Und meine meist fotografierteste Folie, und bitte im Publikum waren nur COOs und CIOs und so weiter, war die, wo ich geschrieben habe, wir brauchen Liebe in Action, Love in Umsetzung. Habe dann darüber gesprochen, was das zwischen uns Menschen bedeutet. Ich habe vor 1,5 Jahren in der deutschen Autoindustrie einen Vortrag gehalten zum Thema Love in Action und in der Sekunde, wo diese Folie kam, schrie von hinten, das war einer aus Shanghai, schreit nach vorne, finally we're talking about it. Das war der CFO dieser Firma, der Chief Financial Officer, der das saß in Shanghai, ja. Du merkst, die Leute lechzen danach. Die
Panzer brechen, oder?
Die Menschen warten nur drauf, dass man es benennt. Also nicht, alles ist Liebe und alles ist eins und wir sind
das meine ich gar nicht.
Das meine ich überhaupt nicht.
Ich auch nicht.
Aber die Menschen wollen eine Zuordnung haben, was gerade notwendig ist. Sie warten nur drauf. Alle denken sich die ganze Zeit. Und jetzt ist die Welt bereit. Die meisten Menschen schätzen den Schatten wirklich, wenn die Sonne zu stark wird. Du weißt oft, wie sehr du geliebt hast, wenn danach vielleicht die Trauer ist. Es ist leider wirklich so, das klingt wie so ein Instagram-Spruch, aber es ist diese Dualität und die Gegensätze, die uns Dinge oft zeigen. Und wenn du denkst, dass alles gut ist, und plötzlich zerbricht eine Welt und du merkst, warte mal, die kämpfen alle weltweit, da ist irgendwie eine Spaltung, da ist Hass. Was ist denn die Antwort? Dann redest du über Liebe und dann merken aber die meisten, sie wissen gar nicht, was Liebe bedeutet. obwohl es nichts ist mehr besungen in Songs als die Liebe. Und jetzt lernen wir gerade, dass Liebe auch bedeutet, in Konfrontation zu gehen. Bedeutet auch, wie sehr mögen wir uns wirklich. Wir haben während Corona erlebt, dass Beziehungen zerbrochen sind, weil einer gesagt hat, ich lasse mich impfen, der andere, ich mach's nicht. Mhm. Mein bester Kumpel hat gesagt, er lässt sich nicht impfen. Ich war der Erste, der gesagt hat, ich hole mir sofort die Spritze. Die Leute haben gesagt, boah, den Freund kannst du vergessen. Ich habe gesagt, warum? Wir kennen uns seit 30 Jahren. Dann werden wir um das Thema herum eine Lösung finden. Aber das geht vorbei. Wir müssen in Beziehung bleiben, obwohl wir konträr denken. Und das wird gerade teilweise auch in Firmen hart geschult. Wie bleibst du in Beziehung trotz Konflikt? Das ist Liebe zum Beispiel.
Gibst du uns bitte ein Motto mit, lieber Ali Malocci, für unsere nächsten Tage, unsere nächsten Wochen? Ich nehme an, du meditierst nicht nur mit deinen kleinen Mädchen, sondern auch für dich?
Immer wieder und manchmal so 10 Tage Schweigemeditationen und solche Sachen. Ja. Aber sonst ja, im Alltag immer wieder. Ja.
Ich tue dich jetzt nicht zum Tippgeber runterstilisieren.
Das muss jeder für sich selbst tun.
Aber, ja. Ja, aber gib uns doch sozusagen einen Rahmen mit oder eine Art Vibe, an dem wir uns ein bisschen orientieren können.
Naja, eine Sache, die immer schon gegolten hat, gerade jetzt, Melanie, hat mein Vater immer gesagt zu mir, wirklich Schritt für Schritt und manchmal stehen bleiben und in den Himmel schauen und merken, so groß sind meine Probleme vielleicht gar nicht. Also mein Vater hat immer gesagt, schau mal am Tag in die Sterne, dann wirst du merken, dass die Welt so groß ist und diese ganzen Gedanken, die du hast, die sind vielleicht gar nicht so wichtig. Und er hat auch immer gesagt, du bist das Wichtigste in der Welt und gleichzeitig das Unwichtigste. Aber was immer geblieben ist und was ich jetzt wirklich auch selber wieder lerne, ist dieses Schritt für Schritt. Jetzt einen Schritt nach dem anderen machen und immer nur schauen, was war der Schritt gestern, wo stehe ich heute. Ansonsten verliert man sich in der Welt.
Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Du hörst einen großen Applaus im Hintergrund. Ich höre ihn zumindest. Oh ja. Vielen Dank, Ali Malocci.
Dankeschön.
Das war's mit dieser Folge zur Zukunft der Arbeit. Wir freuen uns über Kommentare, Feedback, Anregungen. Schaut dafür in unsere Shownotes. Wir,
das sind Michael Mayer und Karin Bauer.
Schnittmeister, Produzent und Bildchef Bernhard Madlener. Sounddesign Michael Roselieb.